Ihr Lieben, vor 3 Wochen haben wir hier darüber gesprochen, dass Jesus unser geistliches Leben erhitzen möchte. Wir sollen kein Leben führen, das nur so lauwarm vor sich hin plätschert. Jesus möchte uns verwandeln, wie man Wasser zu Dampf verwandelt. Er möchte die Kraft Gottes in unserem Leben freisetzen. Er will, dass wir wieder Feuer und Flamme für ihn sind. Darum habe ich heute noch einmal dieses Bild vom Wasserkocher mitgebracht. Das Wasser siedet in ihm und verwandelt sich. Es nimmt, der Chemiker würde sagen, einen anderen Aggregatzustand an. Das Wasser wird zu Dampf und steigt in die Luft auf. Und dabei wird eine große Menge Energie freigesetzt. Was auf diesem Bild hier einfach nur ganz nett aussieht, kann plötzlich Lokomotiven antreiben oder Raketen zum Mond schicken. So stark ist der Dampf gegenüber dem Wasser. Und so stark unterscheidet sich auch unser Leben mit dem Heiligen Geist von einem Leben ohne die Kraft Gottes. Die Frage, über die ich heute mit euch nachdenken möchte, ist nun die: Wie bekommen wir denn mehr vom Heiligen Geist? Wie können wir unser geistliches Leben wieder aufheizen? Wie werden wir zu neuen, verwandelten Menschen? Wie können wir uns neu an Jesus hingeben? Der Apostel Paulus hat uns dazu im Epheserbrief etwas Wichtiges aufgeschrieben und ich lese aus Kapitel 5 die Verse 15 bis 20. Paulus sagt: Achtet genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, sondern als Menschen, die ihn kennen und lieben. Dient Gott, solange ihr noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Sträubt euch nicht gegen das, was der Herr von euch erwartet. Begreift endlich, was er von euch will. Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem liederlichen Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes heiligem Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen. Und immer gilt: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. 5 wichtige Impulse gibt Paulus uns hier, wie wir unser geistliches Leben erhitzen können. 2 Impulse haben wir uns bereits vor 2 Wochen intensiv angeschaut. Das war erstens: Geh regelmäßig in den Gottesdienst. Die Bibel betont, dass wir im Glauben immer wieder bestärkt werden, wenn wir die Gottesdienste besuchen. Wir merken das vielleicht nicht jedes Mal, aber auf die Dauer gesehen werden wir verwandelt. Da werden viele Dinge in unserem Leben ausgelöst durch diese Gottesdienste. Wir bekommen regelmäßig Gottes gutes Wort zugesprochen und es ermutigt uns. Es verändert unser Denken. Melodien und Texte bewegen unser Innerstes. Im Gebet wirst du mit Gott und mit den Christen hier um dich herum verbunden. Die Gemeinschaft im und nach dem Gottesdienst stärkt dich. Das alles sind Gründe, warum die Bibel sagt, dass selbst Jesus es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, den Gottesdienst zu besuchen. Jeden Samstag war er in der Synagoge und feierte dort den Gottesdienst. Und Jesus legt es auch uns in der Bibel ans Herz, ihm darin zu folgen. Er sagt zum Beispiel: Was immer du tust, versäume die Versammlung der Gemeinde nicht. Hebräer 10. Im Gottesdienst spricht Gott zu dir. Und wenn du siehst, wie viele Leute zusammen mit dir an Jesus glauben, dann ermutigt dich das hoffentlich. Du weißt dann wieder, dass du als Christ nicht allein auf dieser Welt stehst. Aber auch wenn der Gottesdienst noch so gut ist, auch wenn er noch so schön ist, er reicht nicht aus, um dein geistliches Leben zum Siedepunkt zu bringen. Du brauchst mehr. Du brauchst auch während der Woche Punkte, die dich erwärmen. Du brauchst weitere geistliche Gewohnheiten. Darum zweitens: Übe das geistliche Leben auch im Alltag. Paulus ermahnt uns in Vers 15: Achtet genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, sondern als Menschen, die ihn kennen und lieben. Unser Vater im Himmel geht es darum, dass wir uns von unseren Mitmenschen, die nicht an Jesus glauben, unterscheiden. Er möchte uns erhitzen und in das Bild seines Sohnes Jesus Christus verwandeln. Das oberste Ziel unseres geistlichen Lebens heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Davon rückt Gott nicht ab. Und das bedeutet, dass wir Freude mit unserem Leben ausstrahlen. Freude an unserem Christsein, Freude an Gott, Freude am Leben, das Jesus uns schenkt. Oder dieses Jesus ähnlicher zu werden, heißt auch im Frieden zu leben. Im Frieden mit dir selbst, aber auch, soweit dir das möglich ist, im Frieden mit deinen Mitmenschen. Das ist tatsächlich möglich, weil Jesus doch den Frieden mit Gott dir geschenkt hat. Jesus ähnlich zu sein, heißt aber auch, geduldig zu leben. Geduldig vielleicht an der Kasse im Supermarkt zu sein oder aber auch geduldig mit den Fehlern und Schwächen anderer Menschen umzugehen. Und du kannst das, weil der Heilige Geist voller Geduld in dir wohnt. Jesus ähnlich zu sein bedeutet auch, deinen Mitmenschen freundlich zu begegnen und ihnen nicht griesgrämig den Tag zu versauern. Und es bedeutet vielleicht auch, in einer Freundschaft treu zu bleiben, auch wenn es anstrengend wird. Jesus ähnlich zu sein heißt letztlich auch, dich nicht willenlos von deinen Gefühlen und Bedürfnissen herumkommandieren zu lassen, sondern selbstdiszipliniert zu leben. Nun fällt uns das alles leider aber nicht wie von selbst in den Schoß. Geistliche Veränderung geschieht leider nie automatisch. Daher empfiehlt uns Paulus ein geistliches Trainingsprogramm. Er vergleicht dein Leben als Christ mit dem Leben eines Sportlers. Und Paulus sagt, gib dein Bestes in dem Glaubenskampf, damit du das ewige Leben gewinnst. Jeder Sportler, der damals am Wettkampf teilnahm, musste sich 10 Monate lang einem strikten Training unterziehen. Er konnte disqualifiziert werden, wenn er es nicht tat. Dass ein Sportler untrainiert an einem Wettkampf teilnahm, war undenkbar. Er musste trainieren, sonst hatte er ohnehin keine Chance zu gewinnen. Genauso, sagt Paulus, verhält es sich auch mit unserem geistlichen Leben. Wenn wir das, was Jesus uns an Trainingseinheiten aufträgt, nie umsetzen, ist es kein Wunder, wenn wir irgendwann scheitern, enttäuscht sind und ausgebrannt sind. Wenn wir uns aber auf Gottes Trainingsprogramm einlassen, werden wir eines Tages den Siegeskranz gewinnen. Und wir werden merken, dass sein Weg leichter war als gedacht. Mit Training ist das zu schaffen. Denn wir werden wirklich durch dieses Training verändert. Jesus empfiehlt uns für unser Training zum Beispiel Übungen und Gewohnheiten. Dazu zählen die Übungen der Freude und der Gelassenheit, aber auch die Disziplinen des Betens und Bibellesens, wie auch die Beichte. Und insbesondere bei der Beichte wird hoffentlich klar, dass du dieses Trainingsprogramm nicht alleine absolvieren solltest. Jesus stellt dir Christen zur Seite, die dich mit ihrem Feuer für Jesus immer wieder neu anfachen und dich begeistern. Und darum empfehlen wir dir in unserer Gemeinde auch immer wieder, dich einer Kleingruppe anzuschließen. Das kann ein Hauskreis sein oder ein Gebetskreis, vielleicht auch der Jugendkreis, Frauenkreis oder Männerkreis. Hauptsache ist, du nimmst an einer Kleingruppe teil. Du hast Christen um dich, die dich ermutigen und bestärken auf deinem Weg. Wir haben beim letzten Mal hier intensiv über viele wunderbare Erfahrungen gesprochen, die Menschen in unseren Gottesdiensten machen. Aber noch viel mehr passiert Woche für Woche in den Haus- und Gebetskreisen. Da werden Sorgen geteilt und bei Jesus wirklich abgeladen, sodass sie weg sind. Da werden Sünden bekannt und vergeben, dass Menschen frei werden. Da werden Gebetserhörungen immer wieder erlebt. Natürlich könnten wir auch hier im Gottesdienst jetzt ein Mikrofon hier vorne hinstellen und einfach dazu auffordern und anbieten, für unsere Sorgen beten zu lassen und Sünden zu bekennen und vergeben zu lassen. Aber ich glaube, das wäre nicht weise, das anzubieten, denn die Zeit würde nicht ausreichen, auch nur ein paar von euch hier wirklich ans Mikrofon zu lassen und anzuhören und wirklich diese Sorgen zu teilen. Oder um Vergebung zu erlangen, würde wahrscheinlich kaum jemand von euch hier nach vorne kommen und seine Sünden vor uns allen ausbreiten. Doch Jakobus bleibt in seinem Brief dabei, dass das gut wäre, wenn wir einander die Sünden bekennen. Er schreibt, bekennt eure Sünden voreinander und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Ich habe mich gefragt, wo tun wir das? Wo tun wir das in unserer Gemeinde? Jakobus sagt, wir würden geistlich wachsen, wenn wir das mehr in Anspruch nehmen würden. Wir würden gesunder leben, heiler leben. Wir würden Jesus intensiver wieder spüren. Natürlich ist das auch eine gute Sache, wenn wir Gott unsere Sünden im Gebet allein bekennen, vielleicht abends vor dem Schlafengehen. Aber hast du das nicht auch schon mal gespürt, dass da doch am nächsten Tag die Sünden wieder dir vor Augen standen? Du bist sie in Gedanken nicht wirklich losgeworden. Darum hat unser Herr das so eingerichtet, dass wir die Chance haben, uns von einem Bruder oder einer Schwester die Vergebung zusprechen zu lassen. Natürlich müssen wir dazu hingehen und unsere Schuld bekennen. Das kostet Mut, aber es lohnt sich. Dabei wird nämlich ein ganz besonderer Wachstumsprozess bei uns ausgelöst, ein viel größerer Prozess, als wenn wir nur still für uns um Vergebung beten. Voreinander kommt wirklich ans Licht, ob wir bereuen oder nicht. Und das tut so gut, die Worte deutlich zu hören: Im Namen Jesu Christi spreche ich dir zu, dir ist deine ganze Schuld vergeben, du bist frei. Im Gottesdienst wirst du das in diesem Maß nie erleben. Aber in den Kleingruppen, in Hauskreisen, Gebetskreisen und Zweierschaften, da geschieht das, weil wir dort unter Freunden sind und mutig sein können. Darüber hinaus gibt Paul uns noch einen weiteren Hinweis, warum es gut ist, sich einer kleinen Gruppe von Christen anzuschließen. Dort wird nämlich versucht, dir zu helfen, wenn du Probleme hast. Paulus schreibt: Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem liederlichen Leben, lasst euch vielmehr von Gottes heiligem Geist erfüllen. Schon damals gab es Leute in der Gemeinde, die hatten anscheinend Probleme, mit Alkohol umzugehen. Sie fanden alleine kein Maß, um wirklich aufhören zu können, zu trinken. Da half es wenig, wenn im Gottesdienst immer wieder davor gewarnt wurde. Die Leute brauchten jemanden, der sie an der Hand nahm und ihnen half. Sie brauchten einen Freund, der für sie betete und sie begleitete. Auch heute können viele Leute mit Alkohol nicht vernünftig umgehen. Aber ich durfte es inzwischen mehrmals erleben, dass Leute in unserer Gemeinde davon frei wurden, weil eine kleine Gruppe von Christen ihnen half. Sie beteten intensiv um Befreiung, sie sorgten für einen Platz bei einer Entziehungskur, sie gingen mit zum Blauen Kreuz, sie ermutigten Jesus immer mehr zu vertrauen und dran zu bleiben. Und diese Hilfe gilt ja nicht nur für Alkoholabhängige. Es gibt so viel mehr Lebensbereiche, in denen wir scheitern können, wenn uns niemand beisteht und korrigiert. Manchmal muss es aber auch erst gar nicht so weit kommen, dass wir in falsche Abhängigkeiten geraten oder uns die Probleme über den Kopf wachsen, wenn wir doch nur früher den Kontakt zu einer kleinen Gruppe von Christen gesucht hätten. In solch einem Hauskreis bist du unter Freunden, die deine Sorgen mit dir teilen. Und ihr sucht darin gemeinsam nach Lösungen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du dich darauf verlassen, dein Hauskreis ist als erstes für dich da. Darum möchte ich dich ermutigen, such dir einen Hauskreis oder etwas Ähnliches, schließlich mit ein paar Christen zusammen, und dann betet füreinander und teilt eure Sorgen miteinander. Wenn du nur am Gottesdienst teilnimmst, hast du womöglich niemanden, der dich richtig kennt und von Herzen liebt. Das kann hier kaum geleistet werden. Und wenn du mal einen seelsorgerlichen Rat brauchst, ist es schwer, dir zu helfen, weil keiner dich und deine Lage wirklich einschätzen kann. Darum such dir eine Gruppe, die dich liebt und die dir helfen kann, die dir raten kann und die dich nie allein lässt. Dieser Hauskreis wird für dich wie ein Heizkörper wirken und deine geistliche Temperatur wird steigen, je mehr ihr euch gegenseitig im Glauben helft. Der vierte Impuls, den Paulus uns gibt, um unser geistliches Leben zu erhitzen, lautet: Folge Jesus doch leidenschaftlich nach. Um unser geistliches Leben auf höhere Temperaturen zu bringen, fordert uns Jesus manchmal auch heraus. Wir haben das vorhin in diesem Text aus der Lesung gehört, wo Jesus auf Leute zugeht und sagt: Komm und folge mir nach. Oder wenn Leute zu ihm kamen, er sie gleich vor eine Herausforderung gestellt hat und gesagt hat: Du willst mir nachfolgen, ist dir dann auch bewusst, dass ich selbst kein Zuhause habe, viel unterwegs bin, viel für Gott einfach einsetze? Ist dir bewusst, dass du vielleicht sogar dann dich von deiner Familie ein Stück entfernen musst, wenn sie nicht an Jesus glauben? Dass du dich entscheiden musst, was dir wichtiger ist, deine Familie oder die Gemeinde? Das kann passieren. Herausforderungen, an denen wir wachsen können. Manchmal sind da echt gewagte Sachen bei. Den einen ruft Jesus, um unter Straßenkindern in Brasilien zu arbeiten. An den anderen ermutigt er vielleicht, eine große Summe seines Vermögens zu spenden. Ein dritter soll Pastor werden. Ein vierter soll ein Freizeitheim in Holland leiten. Da spricht Jesus schon mal so Sätze wie: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Darum komm und folge mir nach. Aber keine Angst, nicht von jedem von uns erwartet Jesus so große Dinge. Und doch gibt es auch im Kleinen ja auch Dinge, die uns stark herausfordern können. Jesus hält uns dazu vor Augen, wie es am Ende der Welt einmal aussehen wird. Da wird er alle Menschen, die jemals ihren Fuß auf die Erde gesetzt haben, um sich herum versammeln. Und er wird über unsere Taten richten. Denn es muss am Ende ja auch mal jemand für Gerechtigkeit sorgen. Was gut war, kommt da ans Licht, wie auch das, was schlecht war. Und Jesus erzählt, dass es bei diesem Gericht manche Überraschung geben wird. Denn er wird zu denen sagen, die mit ihm gelebt haben: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich denn jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas zum Anziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Denkt bitte einmal darüber nach, wo du diesem Auftrag Jesu gerecht wirst in deinem Leben. Wir sagen doch eher: Sperrt die Verbrecher ins Gefängnis und werft die Schlüssel weg. Es soll ihnen dort nicht gut gehen, weil sie so viel Unrecht getan haben. Sie sollen nicht gut essen, Fernsehen und im Internet unterwegs sein dürfen. Doch Jesus sagt: Man wird euch als Gottes Kinder auch daran erkennen, wenn ihr Gefangene besucht. Ich finde das radikal. Das fällt schwer. Aber Jesus fragt danach, wo unser Mitgefühl geblieben ist. Wo brennen wir noch wirklich für Jesus und seine Liebe zu uns Menschen? Viele Menschen denken nur daran, dass es ihnen gut geht. Aber Jesus hat das anders gemacht. Er hat den Armen gedient, er hat die Kranken berührt, er ist für uns in den Schmutz dieser Welt hinuntergegangen. Warum machen wir es ihm nicht mehr nach? Haben wir Angst, etwas zu verlieren? Ich glaube, wir würden etwas gewinnen. Wir würden Jesus nämlich viel mehr spüren, wenn wir uns an seinen Auftrag hielten. Und ich bin überzeugt, dass wir Jesus viel näher sind, wenn wir uns zu den Schwachen, Kranken und Armen begeben, als wenn wir uns zu den Reichen und Starken setzen. Darum möchte ich dich im Namen Jesu fragen: Wann hast du das letzte Mal einen Kranken besucht? Wann hast du das letzte Mal etwas für jemanden getan, der es nicht verdient hat? Finde es heraus und tu es. Das wird dich erwärmen, denn Gottes Liebe wächst in dir, je mehr du ihm konsequent folgst. Paulus schreibt: Sträub dich nicht mehr gegen das, was der Herr von dir erwartet. Begreif endlich, was er von dir will. So kommen wir zum fünften und letzten Impuls, den Paulus uns gibt, um unser geistliches Leben zu erhitzen. Er heißt ganz kurz und einfach: Diene. Viele Christen sitzen ihr ganzes Leben auf einer Art Tribüne. Sie kommen und sie beobachten. Sie beobachten, was der Pastor und die Mitarbeiter so alles tun, und wenn es ihnen gefallen hat, dann lächeln sie und gehen zufrieden wieder nach Hause. Sie glauben bis zu ihrem Tod, dass das christliche Leben sich am besten leben lässt, wenn man ganz hinten sitzt und auf keinen Fall das Spielfeld hier vorne betritt. Aber das ist verkehrt. Denn Paulus und viele andere Schreiber der Bibel sagen uns: Dient Gott, solange ihr es noch könnt. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, wenn wir leben in einer schlimmen Zeit. Mit meinen Worten, Paulus ist der Meinung, du solltest endlich auf das Spielfeld gehen und das Trikot Gottes anziehen. Es liegt schon so lange für dich bereit. Und denk dabei an Jesus. Er war sich nicht zu schade, seinen Jüngern sogar die dreckigen Füße zu waschen. Er wusste, dass es besser ist, zu dienen, als sich immer nur bedienen zu lassen und als Zuschauer irgendwo zu sitzen. Im Mai sah ich mir das Fußballspiel Leverkusen gegen Hannover an. Ich war live im Stadion. Ich erlebte den Torschützenkönig der Bundesliga. Ich bejubelte 4 Tore und ich staunte über die schöne Atmosphäre. Aber hinterher sagte ich trotzdem zu mir, also letztens, als ich selbst Fußball gespielt habe, da hat mir das mehr Spaß gemacht. Da habe ich einen Pass gegeben und mein Freund hat ein Tor geschossen und ich habe mal selbst aufs Tor gezielt und sogar getroffen. Das war doch viel besser, als nur hier rumzusitzen und zu klatschen. Nun ist das schön, wenn dir die Gottesdienste in unserer Gemeinde gut gefallen und du hierher kommst. Aber ich kann dir sagen, noch besser ist es, selbst mitzuspielen. Darum möchte ich dich ermutigen, endlich von der Tribüne runterzukommen. Spiel mit. Such dir eine Aufgabe in der Gemeinde, wo Gott dich gebrauchen kann. Dien ihm, solange du es noch kannst. Denn er hat dir wirklich wunderbare Gaben mitgegeben. Und es ist ein tolles Gefühl zu spüren, dass Gott dich und mich braucht. Du wirst das allerdings nie erleben, wenn du weiter nur auf der Tribüne sitzt und zuschaust. Fang an zu dienen und du wirst erkennen, was alles an guten Gaben Gottes in dir schlummert. Ein junger Mann, der künstlerisch sehr begabt schien, malte einst ein Gemälde über das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte. Als es fertig war, brannte er wirklich darauf, dieses Bild seinem Freund zu zeigen und dessen Meinung zu hören. Sein Freund war der Schriftsteller Leo Tolstoi. Endlich kam der Tag, an dem der junge Künstler dem Schriftsteller sein Werk präsentierte. Er enthüllte seine Darstellung des letzten Abendmahls. Mit angehaltenem Atem suchte er nach einer Reaktion im Gesicht seines Freundes und er rief, was denkst du denn, sag was. Tolstoi betrachtete das Bild lange. Er musterte wirklich jedes Detail. Schließlich deutet er auf die zentrale Figur und sagt, ich glaube, du liebst ihn nicht richtig. Der junge Mann ist verwirrt und sagt, wieso? Das ist doch der Herr Jesus, ich habe ihn extra ins Zentrum gesetzt. Ja, erwiderte Tolstoi, aber wenn du Jesus mehr lieben würdest, hättest du ihn besser gemalt. Wie ein Bild manchmal mehr sagt als 1000 Worte, so gilt auch, dass unsere Taten meistens lauter sprechen als das, was wir sagen. Nun sind die meisten von uns keine begnadeten Künstler, aber wir sind alle begnadete Diener. Wir wollen mit unserem Leben ja Gott die Ehre geben. Wir versuchen vielleicht so gut wie möglich wie Jesus zu leben. Wir wollen heiß und nicht lau sein. Aber nun stell dir mal vor, dass da jemand auf die Mitte deines Lebens schaut und vielleicht auch sagen muss, wenn du Jesus mehr lieben würdest, würdest du ihm besser dienen. Natürlich wirst du das nicht erleben. Aber was sagen deine Taten wirklich über deine Liebe zu Gott aus? Gibst du ihm nur die Zeit, die du gerade mal übrig hast? Oder gibst du ihm nur das Geld, das du gerade entbehren kannst? Tust du nur so viel, um wenigstens ein bisschen christlich zu wirken? Bist du lau geworden? Gibst du dich zufrieden mit deinem geistlichen Mittelmaß? Gott hat uns immer sein Bestes gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn für uns in den Tod geschickt. Ist es da zu viel verlangt, wenn er von dir nicht nur das Erstbeste will, sondern das Erste und Beste deines Lebens sucht? Ja, Gott möchte dein Herz. Er möchte deine Talente. Er möchte deine Liebe. Er will, dass du ihm mit ganzem Herzen dienst. Denn damit bringst du ihm immer nur die Liebe entgegen, mit der er dich schon lange vorher geliebt hat. Ja, das kostet etwas. Vielleicht musst du etwas von deiner Zeit opfern oder Geld investieren. Vielleicht kostet es dich sogar ganz viel Mühe und du musst einen ganzen Haufen Mut mitbringen. Aber du kannst sicher sein, du wirst nie ärmer dadurch, wenn du dich für Jesus engagierst. Der Dienst wird dein geistliches Leben erwärmen. Du wirst wunderbare Dinge mit Jesus erleben, und am Ende wird er dich reich belohnen. Meinst du wirklich, all die Mitarbeiter, die hier mit nach Holland fahren, würden das tun, weil sie irgendwer dazu gezwungen hat? Sie machen das gerne, weil sie das schon alle erlebt haben, wie wunderbar das ist, wenn man anschließend nach Hause kommt. Wie viele Wochen und Monate man von diesen Erfahrungen mit Jesus wirklich leben kann. Darum komm runter von deiner Tribüne. Sei wieder ein Jünger ohne Wenn und Aber. Gib dich neu an Jesus hin und folge ihm nach. Diese Hingabekarte, die nachher draußen am Ausgang liegt, und ich hoffe, die meisten von euch haben auch schon so eine, diese Hingabekarte kann dir dabei helfen, das wirklich in die Tat umzusetzen. Darauf steht: Ich will geistlich wachsen. Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Nichts will ich dir vorenthalten. Dir gehört mein Leben, an jedem Ort, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Ich danke dir, dass ich dadurch mein Leben nicht verliere, sondern gewinne. Mein nächstes Wachstumsgebiet ist, und dann ist hier eine Linie, wo du das eintragen kannst. Manchmal ist das ja, was uns hier im Gottesdienst klar wird, am Montag schon wieder vergessen. Daher nutzt diese Karte, um dich doch in der Woche immer wieder daran zu erinnern, was Jesus dir heute klar gemacht hat. Schreib auf, wo Jesus dich verändern soll. Mach das fest, wo du geistlich wachsen möchtest. Und dann leg die Karte dorthin, wo du sie jeden Tag sehen kannst. Und vergiss nicht, wenn du Jesus mehr lieben würdest, würdest du ihm besser dienen. Amen.